Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Chris Wührich jetzt nochmal. Komm, Chris,
Abschluss,
auf
Abschluss,
jetzt!
Abschluss!
Abschluss. Schluss. Ja, Chris Wührich! Chris Wührich! Er macht ihn! Chris Wührich! Jawohl! Immer dranbleiben! Jetzt Dennis Undorf alleine vor Zender. Dennis Undorf macht das Tor! Dennis Undorf lupft ihn rein! Die Arme gehen hoch! Es steht 2:1!
So schnell sieht man sich wieder. Erst am Sonntag gab es dieses Spiel in der Liga. Nun also Mainz gegen Stuttgart als Pokalausgabe. Die Frage, wie groß sind die Revanchegelüste der Mainzer? Die 6. Minute. Eckball für die Gäste. El Janus. Jaques. Stuttgart führt. Es geht gut los für die Schwaben. Das Mainzer Abwehrverhalten beim Gegentor allerdings fahrig und nachlässig. Und so ist es für Jaques ein leichtes. Es ist das erste Pflichtspieltor des Innenverteidigers für den VfB. Undorf muss warten. Karasor kommt. Atakan Karasor. Und jetzt ist es passiert. Das 2:0. Es ist hoch verdient. Der Kapitän mit einem Tor, das so viel auslöst. Eine Last fällt den Schwaben sichtlich von den Schultern. Und kurz darauf ist Schluss. Mainz verliert wieder gegen den VfB Stuttgart. Der Pokalsieger zieht verdient ins Achtelfinale ein.
Es ist Donnerstagvormittag. Das Käffchen steht bereit. Der VfB Stuttgart gewinnt gegen den 1. FSV Mainz 05. Und der VfB Stuttgart gewinnt gegen den 1. FSV Mainz 05. Das ist kein Stotterstart, sondern so war es einfach in den letzten Tagen und unter anderem darüber, aber natürlich wie immer über ganz viele andere Dinge sprechen wir in unserer bewährten Runde mit Philipp Meisel.
Einen wunderschönen guten Tag in die Runde.
Und mit Felix Mahler.
Spiel dasselbe Spiel nochmal. Guten Morgen.
Dasselbe Spiel? Gerne. So, dann würde ich sagen, wir haben natürlich neben NLZ, den Frauen und dem Ausblick auf das Leipzig-Spiel viele, viele Dinge für euch. Aber natürlich, wenn es schon einmal so einen Doppelpack gibt, zweimal gegen denselben Gegner in 3 Tagen und wenn dieser Doppelpack auch noch so erfolgreich läuft, dann müssen wir darüber sprechen und dürfen und wollen vor allem darüber sprechen, weil ich glaube, Philipp, die Partien haben durchaus einige Erkenntnisse gebracht, vielleicht sogar auch im Hinblick auf Hashtag Lerneffekt aus Istanbul, Resilienz, wie hast du es genannt, Abgewichstheit. Ich finde, das hat man in den Spielen gesehen.
Man könnte auch ein weiteres lateinisch geprägtes Substantiv anbringen, nämlich Seriosität. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so vulgär wie Abgewichstheit, aber trifft natürlich irgendwo schlägt in dieselbe Kerbe. Ja, der VfB Stuttgart hat sich in diesen beiden Partien für mein Dafürhalten sehr, sehr seriös präsentiert und sich eben so präsentiert wie eine Mannschaft, die es schafft mit meines Erachtens im Großen und Ganzen überschaubaren Aufwand die Aufgaben, die sich ihr stellen, abzuarbeiten. Ja, und man kann, dazu kommen wir später wahrscheinlich noch detaillierter, sicherlich einen Lerneffekt attestieren. Ich glaube, unser Kollege Carlos Urbina ist auch so die Stoßrichtung seines Kommentars, dass es nach dem Pokalspiel, abgegeben hat, den es zu lesen gibt, ob das dann wirklich Bestand hat, werden erst die nächsten Wochen zeigen. Ist ja immer so, ja, aber wir haben in Istanbul in der Hotelzimmerfolge am Freitagmorgen zu Recht bemängelt, dass da halt noch ein Tick fehlt. Und jetzt hat die Mannschaft gezeigt, dass sie doch in der Lage ist, da einen Schritt nach vorne zu gehen. Zumal, das muss man halt auch sehen, in einem dieser beiden Duelle mit einer Aufstellung, die eine Rotation beinhaltet, die es so, glaube ich, davor noch nicht gegeben hat und wahrscheinlich auch danach nicht nochmal. Das war schon bemerkenswert.
Womit wir dann doch versuchen, ein bisschen chronologisch reinzugehen. Ob wir es schaffen, sehen wir dann. Aber damit hat Herr Meisel die Überleitung gebracht zum Bundesligaspiel am Sonntag, dass der VfB mit 2:1 gewann. Felix, beim Blick auf die Aufstellung, was hast du gedacht, deine ersten Gedanken?
Ich war so überrascht wie seit langer Zeit nicht mehr. Es war wirklich kurz davor, dass ich dachte, okay, nehmen die hier Mainz einfach nicht ernst oder legen die hier Fokus auf den Pokal oder so. Das waren halt die ersten Gedanken direkt. Der zweite Gedanke war, Es hat mich wirklich riesig gefreut, einfach für die Einzelpersonen auch mit ihren Verletzungshistorien, dass du meine Startelf hast, in der Nicolas Nartey und dann Axel Zagadou zeitgleich spielen. Es ist nicht beim VfB 2, wo es dann nach einer halben Stunde beide geplant runtergehen, sondern beim VfB 1 quasi. Und die Truppe hat es am Ende des Tages auch gut gemacht. Von dem her ist der Plan aufgegangen. Er hätte nach hinten losgehen können, hätte sich wahrscheinlich Hoeneß ein bisschen was anhören dürfen. So war's, so kam's nicht, so hat's absolut auch gereicht gegen Mainz, war ein verdienter Heimsieg und diese Rotationsmaschine hat sich bestätigt, was der Trainer da überlegt hat.
Stichwort hat man es ja eigentlich schon in der Folge letzte Woche angedeutet, ja, weil wir wussten, die haben hier einige Leute dabei, die jetzt in Istanbul nicht mal auf dem Schiebrichtsbogen aufgetaucht sind, weil sie eben nicht gemeldet sind. Und die hatten die deswegen dabei, auch das wussten wir, weil die halt am Freitag noch ein komplettes Training durchgezogen haben, quasi während wir die Folge aufgenommen haben, lief das Abschlusstraining für Mainz, wenn man so möchte, ja. Und da waren eben Zagadou, Stenzel, Aldakil und Co. halt alle mit dabei, ja. Und diese Jungs waren dann auch die, die am Sonntag die Kohlen aus dem Feuer sozusagen geholt haben, ja, die diesen Sieg maßgeblich mit eingefahren haben. Aber ja, lass erstmal den Trainer hören.
Bitteschön.
Ich glaube auch, es war ein recht ausgeglichenes Spiel. Ich finde trotzdem, dass wir in der ersten Halbzeit vielleicht, wenn man den Elfmeter rausnimmt, das sollte man auch nicht tun, weil im Endeffekt, glaube ich, ist es regelkonform, hatten wir schon aus dem Spiel heraus ein bisschen mehr. Unterm Strich ist es ein 1-1, geht dann wahrscheinlich in Ordnung. Ich glaube, wir haben dann in der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen draufgelegt. Am Ende war es natürlich einfach wichtig, dann diesen Treffer von Dennis zu machen und das Spiel dann über die Zeit zu bekommen. Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. War ja nicht so einfach, insbesondere nach dem Trip in Istanbul. Der war lang, der war intensiv, dieses Spiel dann zu bestreiten. Wir haben uns entschieden, eine sehr frische Mannschaft auf den Platz zu bringen, um Energie auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, dass wir ein Stück weit belohnt wurden. Wir haben eine Mannschaft der Mainzer gesehen, die anders agiert hat, als wir es dachten. Tiefer, sehr tief, kompakt. Und das ist eine Mannschaft, die sehr gut verteidigen kann. Es ist nicht einfach, diesen Block zu bespielen. Du musst ihn dann bespielen. Ich denke, dass wir gerade in den Umschaltsituationen vielleicht sogar noch ein, zwei Situationen haben liegen lassen. Die Mainzer aber sicher dann auch, insbesondere im Verlauf des Spiels. So gesehen, ja, sind wir jetzt froh, das Spiel gewonnen zu haben. Ja, Glückwunsch an die Jungs.
Soweit Sebastian Hoeneß nach dem Bundesligaspiel des VfB, dem 2-1 am vergangenen Sonntag. Und um das auch nochmal aufzugreifen, er hat ja auch gesagt, er ist natürlich viel gefragt worden nach dieser Rotation, ne? Und hat gesagt, das birgt immer Chance und Risiko. Klar, das ist eine Frage der Abwägung. Du darfst nicht auf Dinge Rücksicht nehmen, wie was jammern die Fans, was schreiben die Medien, was auch immer. Am Ende ist es eine Abwägung, die du mit deinem Team triffst. Und das ist etwas, wie ich finde, klar, das kann in die Hose gehen, aber in dem Fall steckt die komplette Überzeugung dahinter. Und wenn ich sehe, wie beispielsweise dann Axel Zagadou, aber auch ein Amin Aldakil, über den, wie ich finde, sowieso generell ein bisschen zu wenig gesprochen wird, wenn er denn spielt, wie die agiert haben. Und man kann es eigentlich mit einem Wort zusammenfassen, fehlerfrei. Bis zu der Auswechslung auch, dann Axel Zagadou 70 Minuten auf dem Platz gewesen, dann zeugt das nicht nur von der Überzeugung innerhalb des Trainerteams, sondern auch wirklich eine Mannschaftsgefüge, das ja auch gegenseitig vertraut, die ja auch nicht dann sozusagen nicht wissen, was sie erwartet. Man kann beispielsweise auch das Pokalspiel mit reinnehmen, wo dann ein anderer Keeper drin steht, der aber genauso in den Spielaufbau eingebunden wird wie Alex Nübel. Das heißt, Trainerseite ist das eine, aber auch Vertrauen innerhalb des Teams ist das andere. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt, wenn wir vielleicht mal ein bisschen auf dieses Bundesligaspiel zu sprechen kommen, ist es so, dass wir, also ich habe die These aufgestellt, Philipp, ich glaube, wir hatten es mal in unserem Chat am Wochenende, so wie sie in der Europa League die paar Unentschieden-Spiele halt weggegeben haben, so holen sie diese Unentschieden-Spiele in der Liga und punkten dreifach, wo sie es nicht zwingend machen müssen. Weiß nicht, ob Felix da gleich noch ein bisschen was zumindest an XG-Werten oder so hat, aber wenn das Spiel 1-1 ausgeht, kannst du dich nicht beschweren. Gleiches gilt vielleicht für das Heimspiel gegen Gladbach, gleiches gilt für das Spiel in Köln. Aber in der Bundesliga zieht der VfB diese Spiele und steht deswegen in der Tabelle da, wo er halt dasteht.
Ja, weswegen ich auch noch ein ernstes Wörtchen mit Dennis Undaff sprechen muss, ja, weil der mir meinen Tipp weggenommen hat mit seinem Lupfer da, ja. Dann würde die meinvfb.de Kicktipp-Tabelle nämlich ganz anders aussehen, wie sie aktuell aussieht.
Aber leider. Wenn du es jemandem gönnst, dann ihm.
Natürlich, ich habe mich super gefreut für ihn. Also es ist mega, ich habe auf der Couch hier gejubelt. Kannst du meine Frau und meine Kinder fragen? Wir kamen ja von Istanbul so nach Hause, dass es gerade gereicht hat zum Anpfiff, ja, mehr oder minder, auf die Couch. Und ich habe wirklich mich sehr gefreut. Ja.
Ja, das ist der nächste nach Mertel Zagadou, für den man sich gefreut hat. Der Jubel hat es auch gezeigt, glaube ich, nochmal, dem war fast zu erwarten, was er da macht, so ein bisschen Hände hinter die Ohren und so labert mich voll quasi. Ich treffe halt einfach. Auch drumherum war der Umgang, fand ich sehr gut. Gab hier und da Sprechchöre, gab einen Banner von der Kurve. Auch das vielleicht, um ganzen Schwenk mit reinzunehmen. Auch da gab es eine Thematik mit medizinischen Vorfall im Stadion. Auch da ist super umgegangen. Sogar auch nochmal, möchte ich auch hervorheben, in Sachen Mainz 05 gelobt worden vorm Pokalspiel vom Stadionsprecher. Nochmal gelobt worden, dass man da diese Anteilnahme so besonders war. Finde ich auch eine schöne Geste, weil man wurde schon am Sonntag getätigt, muss der Stadionsprecher nicht nochmal sagen beim Pokaltag, hat aber für wichtig empfunden, fand ich schön. Und ja, XG-Werte sind 1,9, quasi 2 beim VfB, bei Mainz 1,45, wenn wir nach dem Kicker gehen. Fairerweise sind es halt 0,77, glaube ich, quasi 0,8 für den Elfmeter alleine. Deswegen fand es schon durchaus verdient, wenn natürlich auch eine Art und Weise von verdient, die wir auch schon, wie ihr richtig gesagt habt, gegen Gladbach hatten, auch ein bisschen gegen Heidenheim hatten, einfach so ein bisschen individuelle Qualität. Nübel bereitet das zweite Tor vor, diese Saison wettbewerbsübergreifend, der einzige Keeper in den Top 5 liegen, der das vorweisen kann nach dem Celta Vigo Vorlage. Von dem her passt das eigentlich alles, und was ja das Nummer 1 Thema ist, warum sie eben auch so 1-0 Dinger ziehen, ist halt die Abwehr. Und auch hier nochmal, Mainz war ein Elfmeter, Fenerbahce war ein Elfmeter. Das letzte Mal, als der VfB aus dem Spiel raus ein Tor kassiert hat, war in Basel in der Europa League. Das ist schon einfach eine überragend gute Serie. Und deshalb, wie ihr auch schon angesprochen habt, egal wer da hinten spielt, ob es jetzt ein Alkard Kiel ist, ob es ein Zagadou ist, ein Chabot ist, ein Hendricks ist, was du vorne nicht hast, hast du fast hinten so ein bisschen, wenn man jetzt übertrieben gesagt mal das Wort Luxusproblem, sage ich mal, nutzen will.
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Prozesse abgelaufen sind da am Sonntag mit dem Verstummen, dem medizinischen Notfall und wer da alles mitbeteiligt ist und wie das so laufen kann, dass zwei Stimmungsblöcke quasi koordiniert verstummen, dann findet ihr dazu einen Text bei uns, den ich geschrieben habe, mit ein paar Leuten gesprochen, die da direkt auch beteiligt waren. Interessanterweise war zum Beispiel, das gibt's auch nicht alle Tage, ein sogenanntes Awareness-Team vom VfB, also VfB-Mitarbeiter waren direkt im Mainzer Block, gibt es auch nicht jeden Spieltag, war in dem Spiel gewünscht von Mainz, dass es so kommt, als hätten sie gewusst, dass da etwas im Busch ist, was sie natürlich nicht wussten, logischerweise, aber so konnte man schnell eingreifen, der Person helfen, der es den Umständen entsprechend übrigens wieder sehr gut geht aktuell.
Und wir schicken natürlich das die besten Genesungswünsche an der Stelle.
Ja. Ja.
Das tatsächlich, also dieses Spiel hat sehr, sehr viel geboten, auf der ganz, ganz elementaren Seite, wie ihr es gerade angesprochen habt, und natürlich eben auch auf der sportlichen. Ich finde diesen Aspekt Defensive wahnsinnig spannend, weil genau das ist ja das. Ist kein Zufall, dass der VfB auch schon den einen oder anderen 1-0-Sieg eingefahren hat. Ich habe das Pokalspiel gestern Abend mit einem guten Kumpel, Grüße an Marco an der Stelle, angeschaut. Er ist seines Zeichens auch Sympathisant von Inter. Und dem habe ich gestern gesagt, so, also in dem einen oder anderen Spiel, ein bisschen hat das schon was Inter-eskes. Auch wie der VfB, wenn er da mal so eine Führung hat, auch eine Nachspielzeit zu Ende spielen kann. Also das hat ja, wenn man sich das mal überlegt, ich nehme gerne immer diesen Vergleich, Istanbul auswärts, Mainz zu Hause. Ja, zwei unterschiedliche Spiele, aber du hast eindeutig Elemente gesehen, die Fenerbahce hinten raus klug gemacht hat, um das Ding zu ziehen, und die der VfB am Sonntag hinten raus gut gemacht hat, um das zu ziehen. Das eine oder andere Foul rausgeholt, da nochmal ein bisschen nochmal diskutiert, dann gab es mal eine Standardsituation, dann nach vorne verschoben. Und das ist etwas, was der VfB wirklich auch vor allem in seinen Heimspielen, und da kommen wir übrigens noch zum Stichwort saisonübergreifend 5 Heimsiege in Folge, hinkriegt, dass er solche Spiele dann hinten raus auch nicht mehr groß anbrennen lässt. Und gerade wenn ihr euch an Mainz erinnert, vergangene Saison, zweiter Spieltag, kurz vor Schluss schießt es 3-2 und kassierst in der Nachspielzeit noch das 3-3. Das war so ein bisschen auch vielleicht die Geburt dieser Mainzer Saison. die sie dann in die Conference League geführt hat. So, und das lässt du halt nicht mehr zu und lässt dich da nicht mehr einigeln, zumindest vor allem nicht vor heimischem Publikum. Und das finde ich tatsächlich ein großes Zeichen, weil wenn du so stabil bist in der Defensive, dann brauchst du auch nicht jedes Mal 3-4 Tore. Dann reichen ein oder zwei Tore und du holst die Punkte. Und dass diese Mannschaft diese Mentalität hat, ich finde, das hat man jetzt auch gar nicht vielleicht sogar in diesen knappen Spielen gesehen. Ich denke da an diese Schlussphase in Wolfsburg. Du führst 3-0, du hast das Ding und du merkst aber trotzdem dieses intrinsische Motiv der Mannschaft, von Nübel angefangen, aber auch den Abwehrspielern und allen, hier zu Null spielen zu wollen. Ja, du hast die drei Punkte quasi im Sack, aber du feierst dich für jede verteidigte Ecke, für jeden Zweikampf, den du hinten holst, für jeden Freistoß, den du rausholst. Und da siehst du einfach, dass diese Mannschaft einfach eine Defensivmentalität an den Tag legt, die dich halt einfach nur weiterbringen kann. Ich erspare euch jetzt diesen klugen Spruch von Offense und Defense und so, ihr kennt ihn alle, aber so ist es halt nun mal. Und vielleicht ein letzter Punkt noch zum Bundesligaspiel, weil wir haben jetzt wirklich über viele, viele sehr, sehr schöne sportliche Geschichten auf Seiten des VfB gesprochen. Wir müssen natürlich noch ganz kurz über Chris Führig reden. Also der auch wirklich auch explizit auch von Sebastian Hoeneß gelobt wurde, viel einstecken musste, nicht immer die besten Leistungen gezeigt hat, aber sich nie hat hängen lassen. Und dieses Ding, was er macht, das ist eigentlich die entscheidende Szene gewesen, die den VfB auf die Siegerstraße gebracht hat, weil ich glaube, nein, ich bin sicher, wenn du mit 0-1 in die Pause gehst, wird's mit 3 Punkten schwierig. Und da in der letzten Aktion vor der Pause dieses schöne, schöne Ding zu machen, freut mich für ihn persönlich und war für die Mannschaft elementar.
Sehe ich anders in einem Punkt, nämlich den Punkt Siegerstraße. Auf die Siegerstraße hat den VfB Nadim Amiri gebracht. Ja.
Auch nicht und schlecht,
niemand,
die These.
Niemand anders. Ja. Ja, mhm. Die beiden, ehrlich gesagt, auch der Pokalsieg am Abend jetzt zuvor. Auch da war Amiri sofort bei den ersten harten Fouls beteiligt. Beide Dinger presented by Nadim Amiri mit freundlichen Grüßen. Ja. Aber wenn du gesehen hast, was in der Mannschaft abgelaufen ist, und das siehst du selbst vom Fernseher, hast du das gesehen, nach diesem Jubel, die Szene nach dem Schlusspfiff mit Thiago Tomás war dann nur noch quasi the icing on the cake. Dann hast du genau gesehen, herzlichen Dank, genau den haben wir gebraucht. Ja, das führe ich dann diesen Schuss so setzt, wie er ihn setzt. Ja, Christian und ich, wir sind beide seit längeren Zeiten schon in einem WhatsApp-Chat, der heißt Reverse Robin. Ja, das führe ich im Bild, weil einfach genau dieses Muster da abgelaufen ist. Aber auch in dieser Szene siehst du, ich glaube Paul Nebel war es und der andere weiß ich gar nicht, die sind in Überzahl, die können das locker verteidigen. Und da siehst du ganz genau, woran es bei Mainz gerade hakt. Niemand ist bereit, die extra Meile zu gehen. Niemand ist bereit, dem Kollegen zu helfen, diesen einen Schritt zu machen. Und Chris nutzt das überragend aus. Hat so auch für sich selbst etwas geschaffen, was für ihn in den nächsten Wochen wichtig sein kann. Ich habe ein Exklusivinterview mit ihm geführt, noch im Trainingslager, am letzten Tag am Tegernsee. Und da hat er eine sehr gute Vorbereitung gespielt gehabt. War eigentlich drauf und dran, Startelf-Position innen zu haben. Hat dann auch ein, zwei Chancen bekommen. Aber Hoeneß hat schnell gemerkt, das stimmt, das reicht halt nicht. Und dann hat er auch aufgrund der späten Neuzugänge diesen Platz wieder verloren. Und deren Qualität vor allem. Und jetzt eben eine Durststrecke hinter sich, wie es eben manchmal so ist in diesem Fußballgeschäft. Und da hat er sich jetzt zumindest den ersten großen Schritt rausgemacht aus dieser Situation mit diesem wundervollen Tor. In der Hoffnung, dass er eben nachlegen kann. Die Qualitäten dazu hat er allemal. Wir wissen alle, was ein fitter und vor allem selbstbewusster Chris Führig zu leisten imstande ist. Wisst ihr, an wen er mich erinnert? Das Gespräch hatte ich auch am Montagabend für den Pub, ist lustigerweise fast dasselbe. An den Kapitän von Sporting Kansas City. Und wisst ihr, wer der Kapitän von Sporting Kansas City ist?
Ist das nicht Erik Tommy?
So ist es, genau. Erik Tommy ist nicht nur fast ein deckungsgleicher Spieler gewesen, was seine Assets angeht, also technische Qualität, Abschlussstärke, Qualität im Füßchen und so weiter, Spielstil. Erik Tommy ist auch ein Kandidat, der es immer, jederzeit gebraucht hat, dass ihm sein Trainer und seine Mannschaft, aber auch die Fans selbst vertrauen. Mitgeben. Der hat immer den positiven Zuspruch gebraucht. Der ist kein Spieler gewesen, den du an die Kandare nehmen kannst und sagst, hey, jetzt raff dich mal. Mach das mal besser. Ja, du bist hier und hier und hier nicht gut. Wenn du sowas mit Führig oder Tommy gemacht hast, war klar, die nächsten 5 Wochen kannst du den Typ vergessen. Brauchst du nicht mal mehr auf die Bank nehmen. Ja. Und das Gefühl habe ich, dass es bei Chris eigentlich auch da ist. Und wenn er eben diesen Zuspruch bekommt, wenn er die Signale bekommt, Junge, du bist gut, du kannst das, dann ist er auch in der Lage, solche Highlights zu setzen. Ja, fast so ein bisschen, als bräuchten wir so eine Art Jogi Löw, der Mario Götze zuruft, geh da rein und zeig ihnen, dass du besser bist als Messi. Ja,
ja, das stimmt. Und auch da ist, finde ich, wenn du dir die Geschichte von Chris Führig beim VfB anschaust, war alles dabei, ne? Hochs, Tiefs, Dellen, Probleme bei der Entscheidungsfindung, wo du aber direkt in jeder Szene das Potenzial gesehen hast. Das waren noch Abstiegskampfzeiten. Dann irgendwann, auch in Mainz, finde ich, ist so ein bisschen der Knoten geplatzt an diesem vorletzten Spieltag, wo er dann auch ein schönes Tor schießt, als der VfB dann später den Klassenverbleib klar gemacht hat. Und dann zum Nationalspieler gereift in der darauffolgenden Vizemeistersaison. Und all das, ich finde, das zeigt einfach auch schön, wie du Spieler an die Hand nehmen kannst, auch als Trainerteam, weil ich finde auch das, wie gesagt, das war Sebastian Hoeneß am Sonntagabend, ist gar nicht direkt auf ihn angesprochen worden und hat ihn dann trotzdem erwähnt. Das ist genau das, was du sagst, Philipp, ne? Dass es auch für so einen Spieler einfach wichtig ist, wenn ein Trainer sowas vielleicht auch mal ein Mikro diktiert und sagt, hey, das freut mich wahnsinnig. Und bei Chris Führig, und auch da finde ich die Parallele Führig-Tommy gar nicht schlecht, sind beide Spieler, die auf dem Platz zu jeder Sekunde dich wissen lassen, ich gebe hier alles, ich versuch's echt,
ja,
ich genau. versuch's echt, ja. Aber manchmal klappt's irgendwie nicht. Und dann sich so ein bisschen hängen lassen, aber die Motivation, die kannst du niemals absprechen. Und umso schöner, dass es dann eben funktioniert hat jetzt. Bin echt auch gespannt, wie es für Chris Führig weitergeht beim VfB in den nächsten Wochen.
Wollen wir mal weitergehen?
Unbedingt, weil es gab ja nicht nur ein Spiel gegen Mainz 05, es gab auch ein Spiel gegen Mainz 05, Felix. Und du warst vor Ort.
Ist richtig, ich habe den Doppler komplett vollzogen, schön auf den Mittwochabend 18 Uhr. Aber wie ich schon ein bisschen im Vorgespräch erzählt habe, also so eine Mainz-Auswärtsfahrt ist immer recht entspannt. Du bist schnell da, du hast einen schönen Shuttlebus da hoch, kommst eigentlich meistens an Karten, auch wenn es über einen freien Verkauf sein muss. Kannst du ja meistens ganz gut Stimmung entwickeln mit deinem Gästeblock, mit dieser quasi Gegengerade zum oder direkt gegenüber vom Mainzer Block. Immer wieder schön, umso schöner, wenn man das Ding gewonnen hat. Da hatte ich noch mehr über 90 Minuten das Gefühl, dass da nichts anbrennt, noch weniger als beim Heimspiel, logischerweise, weil du ja auch 0-1 hinten lagst. Fand dann VfB auch noch mal ein bisschen besser, war ja noch mal eine komplett neue Startelf eigentlich, bis auf eine Position oder so. Weil Tomasz auch noch schön rausrücken musste, leider für Undav.
Genau, hat sich beim Aufwärmen verletzt. Oder genau. Zumindest angezeigt, dass es nicht geht.
Das war einfach so ein Spiel, wo ich danach da stand, happy war und mir einfach nur dachte, okay, das ist vielleicht echt diese Entwicklung gerade, die sie haben. Wir haben es eh schon in der Liga oft angesprochen, Punkte hamstern, 2-1-Siege, 1-0-Siege, gute Defensive. Das hat sich einfach angefühlt wie ein Spiel, das die einfach wirklich, also mit Absicht so formuliert, langweilig souverän gewinnen. Das ist für mich so eine positive Weiterentwicklung, weil das sind Spiele, die sie letzten Jahre oder letztes Jahr zumindest nicht gezogen haben. Das hatte ich ja auch schon mal angesprochen, dass ich glaube, dass es gerade diese Spiele sind, wo sie jetzt die Punkte mehr haben als in der vergangenen Saison, wo sie nicht gepunktet haben. Und das ist für mich wirklich komplett positiv gemeint, wenn ich sage, dass die aktuell langweilig ihre Spiele souverän runterspielen. Und das kann gerne so weitergehen. War eine schöne Auswärtsfahrt, trotz komische Ansetzung in Mainz.
Mein letztes Auswärtsspiel in Mainz brachte eine 0-2-Niederlage.
Ach
und
Gott.
Die Akbulut-Affäre. Ja, da haben wir einen schönen
Schritt
gemacht.
Da war ich
Schritt
auch dabei. Also wir haben wieder ausgeglichen dieses Jahr.
Aber da haben wir uns tatsächlich gefragt, ich habe das mit ein paar Kumpels gestern Abend das Pokalspiel angeschaut und wir haben uns gefragt, auch jetzt mit Blick auf die beiden Mainz-Spiele, braucht uns als VfB jetzt nicht groß zu tangieren, aber ist das wirklich nur Johnny Burkhardt gewesen, der sie so besser gemacht hat? Weil die haben schon auch wie immer ihren Treterfußball auch und dieses über die Stränge schlagen, aber sie haben ja in der vergangenen Saison wirklich teilweise auch schön gespielt. Ich habe unter anderem auch in den YouTube-Kommentaren nach unserer letzten Folge aus Istanbul gehört, jetzt Leute, macht mal halblang hier, hebt mal die Mainzer nicht in die Lüfte, so geil sind sie gar nicht. Der Kommentator hat recht gehabt, also ich war ein bisschen, weiß gar nicht, da kam irgendwie nicht viel und du hattest nie das Gefühl, da ging es mir wirklich wie Felix, auch nach der frühen Führung. Mir ging es so, dass das Ding, das wird nach Hause gebracht. Also da gab es für mich gar keine Diskussion, dass das irgendwie in irgendeiner Form den VfB noch in die Bredouille bringen könnte. Insoweit war das für mich auch ein sehr entspannter Abend. Was ich nur gesehen habe und dann hinterher auch beispielsweise von Dennis Undav und Co. auch bestätigt wurde, es war wohl klar, dass die Mainzer gerade auch nach den Vorfällen am Sonntag, auch vielleicht auch nach dem Amiri-Tomasch, Dialog, sag ich mal, dass sie es versuchen würden mit Aggressivität. Muss aber ganz ehrlich sagen, dass das mit gesunder Aggressivität mitunter auch nicht mehr viel zu tun hatte. Das war für mich teilweise jetzt kommt wahrscheinlich Philipp gleich mit seiner Eintracht Anekdote. Das lasse ich in dem Fall nicht gelten, weil da waren 3, 4 Fouls, die waren auf Sprunggelenkhöhe und Oberschenkelhöhe und das geht nicht und das war drüber und
das ist
und
richtig, ja.
das kannst du nicht machen.
Das ist richtig, die waren, also der Freddy Bobic hat früher immer gerne gesagt, der Markt ist überhitzt, ja, und so war es auch mit den Mainzern, ja, ich meine, Hanke Olsen nach gefühlt 30 Sekunden nagelt da einen an der Außenlinie weg, ja, auch das auf Sprunggelenkshöhe, das Aitken gar nicht anders konnte, als ihm gelb zu geben. Also die Art und Weise zu sagen, wir geben heute mal ein bisschen den raueren Ton an, ist vollkommen legitim. Das gibt dieser Sport auch her, das ist ein Kontaktsport, das darf alles so sein. Was eben nicht sein darf, ist Aktionen zu machen, die einfach den Mut will haben, den Kontrahenten zu verletzen. Und da habe ich schon auch 1, 2 gesehen gestern, ja, die, wo klar war, du willst den Ball gar nicht. Du willst einfach nur jetzt hier ein Zeichen setzen. Ja, und
ich musste auch, Philipp, an ein paar Aussagen von dir denken, noch aus vergangenen Wochen, Monaten, als du von dem Softspot von Angelo Stiller gesprochen hast. Die gingen tatsächlich immer auf dieses linke Sprunggelenk
von
ihm.
Genau. Ja. Und solche Sachen sind illegitim. Ja, das sollte man nicht tun. Es ist einfach dann auch eine Stilfrage. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei ganz grundsätzlich. Mag ich eine härtere Gangart? Ich würde es mir auch vom VfB Stuttgart manchmal wünschen, ja. Ohne dabei das Gebot der Fairness außer Acht zu lassen. Das ist einfach immer zu achten, ja. Und deswegen, ich verstehe auch, den Undaf, dass er da sich den Chor rauspickt, weil Dominik Chor ist der Inbegriff eines solchen Spielers. Ich nenne ihn bewusst nicht Treter, weil das ist er eigentlich nicht. Auch er will's immer. Aber er will es halt manchmal zu sehr und er weiß ganz genau, wo diese feine Haarlinie verläuft zwischen das ist von der Kunstfreiheit aka dem Regelwerk gedeckt, ja, und eben nicht. Und solche Spieler, die liebst du, wenn die in deiner Mannschaft sind. Und du hasst sie wie die Pest, wenn sie beim Gegner sind. Und das solche, ich persönlich, ich liebe sie alle. Ich habe sie alle ganz nah bei mir an meinem Herz, solche Jungs, schon immer, ja. Und wenn die, wie gesagt, dieses Gebot der Fairness achten, dann ist das für mich auch in Ordnung. Gestern, wie gesagt, waren 2, 3 Dinger dabei, die waren sehr, sehr schwierig. Aber vielleicht auch bewusst vom DFB, wäre ja mal was Schönes, war deswegen halt auch Dennis Aitken auf dem Platz. Und wenn du Dennis Aitken auf dem Platz hast, dann weißt du, der ist in der Lage, mit solchen Spielen umzugehen, mit solchen Spielern umzugehen. Der braucht auch keine ständige Hätschelei und Tätschelei aus irgendeinem Container oder Keller oder sonst was. Der sagt nämlich von vornherein klipp und klar, hört auf, mich ständig anzufunken. Ich regel das, ja, weil ich dazu in der Lage bin. Und das hat mir schon sehr großen Spaß gemacht, zuzuschauen. Und im Endeffekt, es hat ja trotzdem was Positives. Ich habe vorhin schon gesagt, presented by Nadim Amiri, mit freundlichen Grüßen, die beiden Spiele. Überspitzt natürlich gewesen. Aber da sind wir wieder bei dem Schritt, den der VfB gemacht hat. Genau das, was jetzt da abgelaufen ist, zeigst du das in Istanbul, ziehst du da dieses Spiel. Und wenn es nur ein Punkt ist, aber du ziehst es. Ja. Und deswegen ist es gut, dass das jetzt so kam, in der Hoffnung, dass diesem ersten Schritt weitere folgen werden und die Mannschaft jetzt gelernt hat und weiß, welchen Modus sie schalten muss, in welchen Modus sie schalten muss, wenn solche Situationen anstehen, um dann zukünftig damit umzugehen.
Das ist völlig richtig. Und zumal, wenn du jetzt sozusagen versuchst, die Überleitung herzukriegen zwischen dem, sagen wir mal, aggressiven Ansatz der Mainzer, freundlich formuliert, in den ersten Minuten, und der Antwort, die der VfB darauf gibt. Denn wie hat er sie gegeben? Mit schönem Fußball, mit dagegenhalten. Klar, das musst du, weil sonst wirst du verschluckt. Ne? Mit auch gleich, es gab diese Szene, glaube ich, nach 30 Sekunden, als es direkt die erste gelbe Karte gab, da
Villa El Canus, war das,
genau, zu seinem Gegenspieler direkt so ein bisschen den Luca Toni gemacht, aber in anderen, are you crazy? Also hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Also sich nicht alles gefallen zu lassen, aber zu zeigen, die besseren Fußballer übrigens, das sind wir. Ja, und das haben sie gezeigt in den ersten Minuten. Spielerisch versucht, sich durchzukombinieren und dann Ecke, Kopfball. Irgendwie hatten die Mainzer, glaube ich, alle Spieler so ein bisschen im Blick, gerade was irgendwie Grätschen angeht. Aber Luca Jaques, um den wollte sich irgendwie keiner kümmern, glaube ich, bei der Ecke. Ist auch, soll dem VfB auch recht sein, ja. Der konnte da einigen. Und da hat unter anderem mein Kumpel Basti, mit dem ich das Spiel unter anderem geschaut habe, der hat dann zu mir gesagt, so, und das ist die Antwort, die wir geben. Führst 1-0, machst das Stadion gleich mal leise. Ich weiß nicht, Felix, wie es atmosphärisch so war. Ganz voll war es ja nicht. Aber damit hat der VfB natürlich direkt mal alles das, was die Mainzer sich vorgenommen hatten, im Keim erstickt und dann direkt auch so weitergespielt.
Ja, das ist maximal unpraktisch gewesen für Mainz. Also Stimmung ist immer unfair zu bewerten, weil ich halt ein Block neben Gästeblock war. Also von uns aus war es gut. Bei Mainz kam auch mal geschwind was auf, als so ein paar Hereingaben hatten, ein paar Ecken hatten, also wirklich Großchancen, kann ich mich nicht erinnern. Aber wie gesagt, das war optimal, nach 6 Minuten da in Führung zu gehen. Wie gesagt, da wurde auch schon gesagt, da war das Gefühl eh schon da, jetzt ziehen sie es, aber eben auch dieses bisschen an Spielidee, wobei ich da immer noch nicht so recht weiß, was das bei Mainz genau war, außer halt wirklich erstmal vernichten und gucken, wie weit wir kommen, war damit auch vorbei, weil da mussten sie anfangen, da mussten sie ein Tor nachholen. Am Ende hatte ich echt schon kurz gedacht nach dem 2-0, okay, vielleicht geht hier sogar noch ein bisschen mehr in Sachen 3-0, 4-0 vielleicht, weil jetzt halt Mainz wirklich komplett aufmachen muss. Vielleicht geht das sogar noch ein bisschen was, weil gab es ein paar gute Situationen danach, die nicht genutzt wurden. Aber sonst, wie gesagt, fand ich das von Mainz ziemlich schwach. Ist jetzt einfach eine Mannschaft, die gerade in so einer Phase ist, die da unten hängt, die auf Platz 16 hängt, wo es gerade nicht läuft. Die dann eben auch zu so Mitteln greifen muss, die gerade schon ja ausführlich und richtig beschrieben wurden, die ein bisschen treten müssen, ein bisschen beißen müssen. Deswegen habe ich wenig zu meckern, weder aus dem Stadion noch auf den Blick auf Daten, noch auf den Blick auf dieses Spiel.
Wenig zu meckern hatte, glaube ich, auch der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Den hören wir auch nochmal auf der Pressekonferenz nach dem Pokalspiel in Mainz. Bitteschön.
Ja, ich glaube, wir haben das erwartete Spiel bekommen, sehr intensiv, hitzig, gerade in der Anfangsphase. War es ein hartes Spiel. Für uns war es natürlich wichtig, mit dem ersten Tor das Spiel auch zu öffnen. Ich glaube, gerade die Anfangsphase war stark. Ersten 10, 15 Minuten hatten wir noch ein, zwei Situationen auch im letzten Drittel, die aussichtsreich waren. Ich glaube, auch die Situation mit Dennis war zumindest diskussionswürdig. Dann hatten wir eine Phase, in der wir schlampig agiert haben, als das Spiel offen sich geöffnet hat. Die Mainzer auch ein, zwei Situationen hatten, in denen sie sicher es besser ausspielen können. Dann wird es noch gefährlicher. Genau, dann gehen wir noch mit einer ganz guten Endphase, wo wir 2, 3 hohe Balleroberungen hatten, gehen wir dann in die Halbzeitpause. Zweite Halbzeit ging es ähnlich weiter. Es war ein Schlagabtausch, viele lange Bälle. Da war kein Schönheitswettbewerb, der da heute gewonnen werden musste. Aber ich finde, dass wir einfach sehr stabil agiert haben. Und dann machen wir das zweite Tor, das dann sicher wichtig war, um auch diese ganz hitzige Endphase auch zu vermeiden. Ich denke, es geht unterm Strich in Ordnung, dass wir eine Runde weiterkommen. Es ist nicht das Los, das du dir wünschst, in der zweiten Runde in Mainz zu spielen. Und deswegen bin ich sehr stolz auf die Jungs, dass wir hier zu Null und aus meiner Sicht auch gewonnen haben. Dankeschön.
Das die Worte von Sebastian Hoeneß. Und wenn wir vielleicht mal versuchen, die beiden Spiele nochmal im Doppelpack Püree massieren zu lassen. Philipp, was nimmst du mit? Ist es das, dass der VfB Stabilität hat, aber auch aus solchen Erlebnissen wie Istanbul sehr schnell zu lernen imstande ist?
Nein. Das Erste, was ich mitnehme, ist Kaderbreite und Vertrauen. Diese beiden Stichpunkte. Also einmal, du hast einen Kader, der deutlich mehr hergibt als eine Top 14 oder 15 auf einem und demselben Niveau, sondern wir reden hier von 18, 19, 20 Jungs, ja, die ungefähr das Level spielen, ja, und zwar konstant oder wenn sie gebraucht werden, so wie jetzt eben am Sonntag. Und zum anderen das Thema Vertrauen. Ja, es gehört unglaublich viel dazu, aus Trainerperspektive jetzt gesehen, sowas zu machen, wie Sebastian Hoeneß jetzt das gemacht hat mit diesen vielen Wechseln. Weil es eben bedingt, dass ich all meinen Spielern in einem gleichen Maße vertraue. Das tut er. Und das kriegt er zurück. Ja. Schaut euch mal eine Zusammenfassung an von dem Spiel am Sonntag. Von dem Sagadou-Wechsel, der rausgeht, wo es erst aussieht, wie von wegen, oh Scheiße, der ist schon wieder verletzt, aber der war einfach nur platt. Guck dir an, wie Sebastian Hoeneß den anguckt. Mhm. Ja. Dieser Augenkontakt bei der Auswechslung, bis dann Sagadou nickt, Trainer, alles okay. Und dann siehst du dieses leichte Lächeln über Hoeneß Gesicht huschen. Und dann wendet er sich erst wieder dem Spielgeschehen zu. Da steckt so viel drin. ohne dass ein Wort gesprochen wurde.
Weißt du, wie das war? Das war liebevoll.
Ja, genau.
Das war liebevoll.
Ja, genau.
Dieser Kontakt zwischen Hoeneß und Zagadou, wie er ihn anschaut, nach oben, die zwei Meter da oben, die Laterne sucht. Der braucht ja
eine Leiter, um ihm ins Gesicht zu gucken.
aber ihm zu wissen gibt, Gott, ist das schön, dass du wieder da bist. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Punkt. Und ich finde, das kannst du auch, also das kannst du auf so viele einzelne Spieler projizieren. Wie gesagt, Führig hatten wir schon im Bundesligaspiel. Ich finde auch, mich freut auch brutal, dass Atakan Karasor dieses zweite Tor gemacht hat. Der hat dem Ball eine Streicheleinheit gegeben, wenn man so möchte, bei diesem zweiten Tor. Und auch hier mal zu zeigen, hey, war für mich übrigens der beste Mann. Ich glaube, es sogar vom DFB zum Man of the Match gewählt worden.
Da gab es übrigens auch eine Herzlichkeit nach dem Spiel. Also Schema Andres hat den auch komplett umarmt, komplett geherzt. Da hast du auch gemerkt, wie ehrlich das gemeint war. Und das auch von dem Spieler, also nicht nur Trainer-Team, sondern auch Team intern, fand ich sehr schön. Irgendwo im Mittelkreis nach Abpfiff, wie Schema da auf Karasor zugegangen ist, sich gefreut hat, dass er getroffen hat, so eine Leistung abgeliefert hat. Das ist eben auch vom Spieler, der wahrscheinlich auch gern gespielt hätte, der keine Minute gesehen hat jetzt in Mainz im Pokal. Also da stimmt's auf verschiedensten Ebenen.
Mir fällt gerade noch ein Substantiv ein, dass diese beiden Spiele oder vor allem das letzte jetzt gut beschreiben. Fest vor Brettle.
Okay.
Dieses Tor, dieses zweite, ich hatte das Vergnügen, also ich habe Stream geschaut zu Hause, Sky Go auf dem Laptop und der Ton war 5, 6, 7 Sekunden hinter dem Bild. Und ich habe natürlich aufs Bild geschaut und sehe, wie dieser Angriff sich entwickelt. Und ich habe von vornherein zu meiner Partnerin eben gesagt, Tor, es gibt jetzt ein Tor. Und dann lief das eben genauso. Und am Schluss lässt Schiller den durch die Beine laufen, um Karasor diesen Winkel zu ermöglichen, den er dann nutzt. Ein Tor, wie es schöner kaum fallen hätte können. Ja, wie ich habe ja noch letzte Woche gesagt, die werden filettiert. Wisst ihr, habe ich, ja. Mainz wird filettiert.
Ich erinnere mich.
Und das war das i-Tüpfelchen auf diesem Spiel, dieses Tor. Und Feschverbrettel deswegen, weil normalerweise Angriffe oder Tore, die in so einer Qualität ablaufen, so ein kleines Feschverbrettel kriegen bei 11 Freunde.de im Shop. Da kannst du, weißt du, der Spielzug quasi aufgezeigt.
Habe ich hier mit Endo nach dem 2-1 übrigens stehen.
Genau. Ich meine, es hat jetzt nicht diese Tragweite wie das Endo-Tor logischerweise, nicht die Bedeutung dieser Treffer. Aber es hätte ein Feschverbrettel verdient. Ja, also 11 Freunde, Redaktion oder Hands of God oder wer auch immer zuhört und solche Dinge umsetzen kann, der mag das doch bitte tun, ich würde kaufen, ja.
Viele Grüße an der Stelle, ja. Ja, und das sind solche Tore, die auch zeigen, ne, wie du auch als Kollektiv auf dem Platz funktionierst, ne. Wer auch das Auge für den Raum hat, Chris Führig auch gut beteiligt, dann zu erkennen, hey, hinter mir steht einer.
Die Nummer von Stiller, die taucht in keiner Statistik auf. Das ist kein Pre-Assist und kein Assist, der hat keinen Ball berührt, nix. Aber das macht dieses Tor so speziell. Und nicht die Tatsache, dass er ihn durch die Beine lässt, die technische Thematik dann, sondern die Einstellung, die damit einhergeht. Ich mache das jetzt, damit ein Kollege glänzen kann. Ich bin uneigennützig. Und das sagt so viel aus über den Charakter einer Mannschaft. Viel mehr als irgendwelche Jubeltrauben und Instagram-Posts und sonstiges Gedöns. Vollkommen egal. Diese Szene, Leute, die ist wichtig. Und das lässt einfach tief blicken, tief ins Mannschaftsinnere und da stimmt's. Und das ist der Tenor und Schlussstrich von meiner Ode an diesen Pokalabend von Mainz.
Ich glaube, dem haben auch Felix und ich nichts mehr hinzuzufügen, könnten aber, liebe Kinder, eine Runde Wünsch dir was spielen noch, wenn wir schon die Zeit haben. Sonntag Auslosung, man sagt immer so, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber irgendwie ne, die ganzen, also es sind nur noch Erst- und Zweitligisten dabei. Ich glaube, dann sind wir uns alle einig.
Magdeburg auswärts, bitte.
Was?
Ja.
Schon wieder auswärts.
Also ich will auf jeden Fall Heimspiel.
Dran mit dem Heimspiel. Also
ja.
Kriegst Braunschweig und Mainz auswärts. Ist ja ekelhaft zum Start. Also
ja, aber ja, daheim kriegst du jetzt halt Leverkusen und Dortmund oder irgend so ein Quatsch.
Daheim schlagen sie eh alle.
Ist egal, aber ich möchte so ein dreckiges Ding da irgendwo im Osten, so richtig mies, wo dich alle hassen, wo du hinkommst schon und das möchte ich haben. Ich möchte so ein Hassspiel haben und das erwarte ich mir von dem in Magdeburg am meisten.
Oder gib uns das Freundschaftsduell, nochmal Stuttgart-Lautern oder Lautern-Stuttgart.
Nehme ich auch, ja.
Das würde ich tatsächlich sogar auch nehmen, Weil ich finde übrigens, dass Lautern auch langsam mal wieder aufsteigen sollte, einfach damit es auch diese Spiele wieder gibt. Aber ich bin da ganz pragmatisch. Fabian Wohlgemut Voice, wir würden uns auf jeden Fall über ein Heimspiel freuen. Also und gegen wen? Mai, also ganz ehrlich, dann gib mir wen auch immer du willst, aber lass uns zu Hause spielen. Da mache ich mir am allerwenigsten Sorgen. Das Einzige, das ist übrigens wirklich so ein Ding, aber das ist für eine andere Podcast-Folge vielleicht mal ein Thema. Ich finde immer, wenn Erstligist zu Hause in Zweitligisten empfängt, finde ich immer ein bisschen strange. Also sieht man gut, Wolfsburg gegen Kiel war nochmal was anderes. Wolfsburg hat sowieso ein Fanproblem. Aber generell ist das irgendwie, gibt auch dem unterklassigen Verein, wenn zwei aus nicht derselben Liga gewählt werden, gibt dem unterklassigen Verein ein Heimspiel und gutes. Das macht es auch alles ein bisschen spannender, finde ich. Aber gut. Wenn der VfB jetzt ein Heimspiel gegen Zweitligisten kriegt am Sonntag, beschwere ich mich trotzdem nicht.
Ja. Sie einfach abräumt, was? Wolfsburg hat eben sowieso ein Fanproblem. Ne? Räumt sie einfach ab. Ja, also da kann ich insistieren. Ich kenne ein paar richtig gute Jungs von da oben, aber das würde jetzt so weit führen.
Was dann übrigens in einer Topspielwoche stattfindet. Also ja,
richtig.
Vor dem Topspiel gegen die Bayern. Noch nicht angesetzt, aber am Wochenende vom 6.12. und der Woche davor. Und so der Woche ist Pokal.
Also noch im Dezember, noch in diesem Kalenderjahr.
Yes.
Gerade auch aus dem Grund, und weil es da schon sehr kalt ist, würde ich mir wünschen, wenn man nicht irgendwo hinreisen müsste. Ja. Eigentlich wäre Mainz dann im Dezember ganz gut gewesen, weil die haben einen echt ordentlichen Weihnachtsmarkt, wo man gut Glühwein trinken kann. Und zwar auch einen Glühwein, von dem man keinen Kopfschmerzen kriegt, aber das nur am Rande.
Jetzt werden einige Sachen abgeräumt auf einmal.
Jetzt räumen wir erstmal die Werbung ab, bis gleich.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Wir sind zurück und blicken auf das NLZ und Philipp auf ein Spiel, das wir am Samstagnachmittag im Live-Ticker verfolgt haben und das uns ein bisschen geärgert hat, weil du warst dir sicher 2-0 Pausenführung für den VfB, 2 zur Pause, das verlieren sie zumindest schon mal nicht mehr, am Ende kam es dann leider doch so, 2-3.
2-3 und das Tor, das letztlich den Jan hat siegen lassen, schießt nicht nur ein Ehemaliger mit Erik Hottmann, ja, der einen Doppelpack hingelegt hat an diesem Nachmittag, sondern es war auch irgendwie so eine Art Glitch in der Matrix, die Bude. Ja, das ist wie so ein Programmierfehler bei FIFA 98, wo der Spieler eigentlich sich in die Luft legt, einen Scherenschlag vom Allerfeinsten, sieht aus wie ein keine Ahnung, Kupferstich an der Wand aus dem 16. Jahrhundert, dann trifft er die Kugel nicht und irgendwie schaffst sie dann aber doch da hinten am Pfosten noch irgendwie reinzumurmeln. Also wenn du so verlierst, ich glaube, ich hätte in den Schrank gebissen, wäre komplett hohl gedreht, ehrlich gesagt. Um sowas ist schwer zu akzeptieren, zumal du ja eine sehr, sehr ordentliche Leistung hingelegt hast über weite Strecken des Spiels und dann am Ende stehst du doch mit nichts da. Ja, das ist schon sehr, sehr bitter. Passiert auch, sag ich mal, im Schnitt wahrscheinlich eher einer Mannschaft wie der des VfB 2, die jung ist und eben noch nicht über diese Reife verfügt hier und da, um sowas da nach Hause zu biegen. Andererseits, wenn du 2-0 auswärts führst, ja, alte Trainerweisheit, das musst du irgendwie nach Hause bringen. Dass du da ohne Punkt rausgehst, mindestens Punkt, ist ja schon schwierig und glaube ich auch etwas, an dem Nico Willig die letzten Tage ordentlich zu knabbern hatte.
Definitiv. Im Interview nach dem Spiel zumindest hat sich Nico Willig gar nicht so sehr über dieses Gegentor 90+6 aufgeregt. Er hat sich geärgert über die Phase davor, so um die 70. Minute
rum. Ja, genau.
Oder auch als es 2-2 schon stand, aber zumindest in der Phase, als der VfB eigentlich ganz gut drauf war, aber sich so ein bisschen den Schneider abkaufen lassen. Und dann eben hinten raus kann dann immer so eine Murmel passieren. Das ist halt dann einfach blöd. Es tut dem VfB, so ehrlich muss man sein, tabellarisch nicht ganz so arg weh. Die stehen immer noch gut da. Der Punkt hätte ja sicher gut getan, um den Abstand auf Regensburg auf 7 Punkte zu halten. Ne? So sind die ein bisschen näher rangerückt. Ich meine, dass die Abstiegsplätze haben so 13 Punkte, also die oberen, so die Grenze liegt gerade bei 13, der VfB 2 hat 18 Punkte. Natürlich solltest du nicht in irgendeine Ergebniskrise fallen, das ist klar, aber trotzdem steht der VfB okay da. Weiter geht's für die Mannschaft von Nico Willig am Samstag 14 Uhr auswärts im Donaustadion beim SSV Ulm 1846 Fußball.
Ja, das ist ein bisschen, tut mir ein bisschen weh, weil das ist das Spiel, das ich mir ganz dick rot angestrichen habe. Zumal ich hier von meinem mittlerweile zu Hause in 20 Minuten mit dem Zug in Ulm bin, ja. Und das sehr gerne gesehen hätte. Ich hätte einen schönen Ausflug geplant, aber der Dienstplan hat anderes mit mir vor. Weswegen ich jetzt wahrscheinlich nicht nur Leipzig gegen VfB, sondern auch noch Leipzig U19 gegen Hansa Rostock U19 am Samstag mache, um mein Hopperschwein-Gen zu befriedigen. Ja, das
hat dir das Zweitligaspiel in Istanbul nicht gereicht, das wir uns angeschaut haben?
Nicht gereicht. Nein, ich schaue am Samstagmorgen, einem grauen, nebligen Samstagmorgen in Leipzig am Trainingsgelände wahrscheinlich noch die U19-Bundesliga-Partie zwischen diesen beiden Mannschaften.
Wahnsinn. Habt ihr mir einen Ex-Spieler vom VfB, der jetzt zu Ulm gegangen ist? War davor freier Spieler und trifft 2x in 8 Spielen.
Oha.
Das war das Top-Talent aus meiner Hood hier vor Julian Lührs, sag ich mal.
Ich komme nicht drauf. Ich hatte vor kurzem, habe ich es gesehen. Boah, das ist jetzt bitter, dass ich es nicht weiß.
Lösen Sie auf, Herr Mahler.
Bitte, ja.
Leon Dayaku.
Ja, natürlich. Ah, mein Gott.
Kam auch aus Römmishausen und ist dann halt seinen Weg gegangen.
Heiduk-Split,
vertraglos. Machte sich an zur SSV Vereinslegende. Ulm. Ja. Wollte bei Heiduk-Split Vereinslegende werden, hat es aber leider nur knapp nicht geschafft. Ja, aber auch so ein Ding, ne, wo man gesagt hat, ne, so zu U17, U19 Zeiten, der heiße Scheiß, und dann siehst du eben, es klappt leider nicht bei jedem mit der ganz großen Profikarriere. Das ist so.
Der Wechsel nach England hat ihn schon gekillt. Das war zu früh und dann hat alles andere, waren dann nur Folgeerscheinungen sozusagen. Ja, schade.
Ja, aber nochmal ein kleiner Pub-Quiz-Einwurf von Herrn Mahler. Sehr gut in der Hinsicht. Applaus dafür. Samstag 14 Uhr, wie gesagt, SSV Ulm gegen den VfB 2. Die U19 ihres Zeichens gewann mit 2:1 in Ingolstadt am vergangenen Wochenende. Steht wirklich sehr, sehr, sehr gut da. Auch da geht's am Samstag 14 Uhr weiter zu Hause gegen den Club, gegen den ersten FC Nürnberg. Und dafür, dass die Bilanz der NLZ-Teams dann doch positiv ist am Ende, dafür sorgte die U17, die gewann nämlich mit 3:2 gegen den SC Freiburg. Und auch da, dreimal dürft ihr raten, geht's am Samstag um 14 Uhr weiter, auswärts bei der Spielvereinigung Unterhaching.
Wer kann den Gegner der VfB-Frauen unfallfrei und ohne zu googeln buchstabieren?
Ja gut, ich hab's vor mir stehen, deswegen darf ich nicht mitmachen. Aber ich hab's geübt.
Ja, Felix zögert mir schon zu lang eigentlich.
Nee, das in die Falle tapp ich nicht.
Aber du könntest mir vielleicht sagen, wo Warbeien, so heißt der Ort nämlich, liegt. Und ich buchstabiere es gerne durch für all unsere Hörer. Warbeyen.
Ich weiß es nicht. Ich tippe auf Nordhessen.
Wir lassen Felix Mahler googeln.
Ich habe gegoogelt. Das Nord ist schon mal richtig. Da kommt dann noch ein bisschen mehr dahinter. Nordrhein-Westfalen.
Ah, guck an.
Im Kreis Kleve, wenn das richtige Warbeien ist, aber ich vermute es einfach mal.
Also es würde mich schwer wundern, wenn es zwei Warbeiens gäbe.
Alles über dem Äquator, Weißwurst-Äquator oberhalb Frankfurts ist sowieso Dänemark, Skandinavien eigentlich hinzufügen.
Aber eigentlich kann uns auch egal sein, wo es liegt, denn das ist ein Heimspiel für die VfB-Frauen.
Richtig, genau.
Die da am Sonntag um 14 Uhr zu Hause den VfR aus Warbeien empfangen.
Und es ist Heimspielpause. Es sind die Tabellenletzten, ja. Ne? Das auch noch zu erwähnen.
Ja. Genau, sind Tabellenletzter und die Frauen bisher in dieser Saison ungeschlagen in der zweiten Liga, können da weiter ihres Weges gehen. 4 Punkte Vorsprung momentan auf Platz 2 vor dem dritten, dem VfL Bochum. Deutet sich da so ein Mehrkampf an um diese Plätze. Sand, VfB, Bochum, vielleicht auch noch Viktoria Berlin, die werden von vielen immer mal wieder doch noch genannt, wenn die eine Serie starten, auch sehr ambitioniert. Aber VfR Warbeien sollte zu machen sein für das Team von Heiko Gerber. Und wie gesagt, wir haben auch in der vergangenen Woche mal über dieses Wahnsinnsspiel aus Mainz gesprochen. Das beste Werbung war für das Frauenteam. Wer Zeit und Lust hat, Sonntag 14 Uhr, Heimspiel, Rote Wurst, Stadionbier, guter Fußball.
Ich finde es vor allem auch deswegen bemerkenswert, dass du da mittlerweile ja von einem Pflichtsieg sprichst, mehr oder minder unverhohlen. Du bist aber selbst Aufsteiger. Ja. Und so wie die Mannschaft sich präsentiert, wie sie spielt und auch wie sie in der Breite besetzt ist unter Heiko Gerber, kannst du trotzdem schon mit Fug und Recht diese Haltung einnehmen, zu sagen, die musst du halt machen. Ja, das ist mittlerweile ein Spiel, das du einfach gewinnen musst. Ja, und das ist schon irgendwie bemerkenswert. Ja, und bin wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht, über was wir an Weihnachten reden, also über was für eine Tabellensituation, über was für eine Perspektive all diese Dinge, was die Frauenmannschaft betrifft. Es ist schon sehr spannend, das zu beobachten und mitzuerleben.
Es ist übrigens nicht nur tabellarisch ein ungleiches Duell. Ich bin noch einen Klick weitergegangen im World Wide Web. Es ist ein Stadtteil von der Stadt, ein Ortsteil von der Stadt Kleve. 760 Einwohner war Bayern. Auf allen Ebenen ungleich.
Ja, worldwide war Bayern.
Ich finde keine Überleitung an dieser Stelle, sondern muss ganz schmutzig einleiten, dass der VfB Stuttgart die Profimannschaft am Samstag um 15.30 Uhr in Sachsen gastiert bei RB Leipzig. Und was ich sagen kann, auch wenn ich kein Datenexperte bin wie unser Felix Mahler, dass es tabellarisch so aussieht, als wäre es ein Spitzenspiel. Der Tabellenzweite empfängt den Tabellendritten. Ist es denn auch ein Spitzenspiel aus eurer Sicht?
Absolut. Also werden die Statistiken gleich auch noch hergeben, die Daten. Wie gesagt, Auftaktprogramm hin oder her, das bleibt ja trotzdem Platz 2 gegen Platz 3. Und von dem her, Leipzig hatte ich auch gar nicht so wirklich groß auf dem Schirm, dass sie wieder so gut unterwegs sind. Vielleicht auch einfach, weil ich die nicht groß auf dem Schirm haben möchte. Aber seit dieser Sechserpackung da in München haben die ja auch, glaube ich, nur noch 3 Gegentore kassiert. Sammeln Punkte noch und nöcher. Ole Werner scheint da zu funktionieren, hat einen super Punkteschnitt mittlerweile. In Leipzig ist es nie einfach. Jetzt haben sie mal einmal gewonnen letzte Saison, im letzten Spiel davor auch öfter mal einen drauf bekommen. Also das wird schon wahrscheinlich mit die schwierigste Aufgabe bisher, was auf jeden Fall die Bundesliga angeht, diese Saison.
Ein sogenannter Lackmustest. Ja, denn das ist das erste Spiel gegen eine Top-Mannschaft in der Liga für den VfB Stuttgart. Jetzt wird sich zeigen, wie viel das wirklich wert ist, ja, der bisherige Lauf der Schwaben. Es ist gegen eine Mannschaft, die nicht nur exzellent besetzt ist und das mit einem Haufen 18, 19, 20-Jährigen, will gar nicht wissen, wo die sich noch hin entwickeln können, ja. So Leute wie Diamondé, Ouedraogo und wie sie alle heißen, ja. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, finde ihn aber gleich. Ah ja, genau. Also du siehst halt auch, das ist eine Mannschaft, die halt voll im Saft ist, weil sie unter der Woche keine Flüge und keine Belastung und sonst was hat. Du siehst zum ersten Mal tatsächlich, und das macht es etwas bedrohlich, ehrlich gesagt, dass Leipzig ausgeruht ist jedes Wochenende und so kicken die. Ja. Und dann, das muss man auch attestieren, darf man attestieren, ob man den mag oder nicht oder wie auch immer, aber Ole Werner ist leider ein sehr guter Fußballtrainer. Ja. Und du siehst jetzt da halt auch, dass das, was er mit einbringt, vollumfänglich da ist. Das hast du letzte Saison nicht immer gesehen, nachdem er dahin ist. Ja, da hat es sehr lange gedauert. Da waren oft, haben die Leistungen der Mannschaft sehr stark oszilliert, also in beide Extreme ausgeschlagen. Jetzt ist das bisher nur einmal vorgekommen gegen, surprise, surprise, die Bayern. Aber ansonsten hast du da jetzt Ole Werner Fußball mit sehr, sehr hochtalentierten Leuten. Und das war halt bisher nicht der Fall. Also an beiden Standorten, wo Ole Werner bisher gewirkt hat, in höherklassigen Bereichen, Holstein Kiel und Werder Bremen, da war das eben nicht der Fall, dass er solche Spieler zur Verfügung hatte. Deswegen, ich will gar nicht mehr ausmalen, was passieren würde, wären die Bayern nicht so gut drauf, wie sie es gerade sind. Ja.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gebe ich an der Stelle unumwunden zu, habe ich Ole Werner unterschätzt. Also ich
auch, ja.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so laufen würde. Ich muss ganz ehrlich sogar sagen, ich dachte, Ole Werner ist so die norddeutsche Version von Christian Streich. Also einer, der nur in hanseatischen Gefilden funktioniert, Kiel, Bremen. Und sobald es da irgendwie rausgeht, er macht's gut. Und ich glaube, der Riesenvorteil ist genau der, den Philipp angesprochen hat. Die können sich Woche für Woche vorbereiten, die können Gegner scouten, die müssen nicht groß rumreisen. Und wenn du dann so eine Qualität hast im Kader, und genau das machst, konzentriert arbeitest, dann kannst du das eben genau für dich nutzen. Dann ist es dann doch ein Stück weit auch ein Segen, dass du halt eben diese englischen Wochen nicht hast. Und dennoch, bei allem Respekt und bei allen den Punkten, die Leipzig bisher eingefahren hat, muss man sagen, in München gab es aufs Dach. Zuletzt haben sie den Augsburgern 6 Stück eingeschenkt, wobei über die Augsburger reden wir dann nächste Woche nochmal, das ist ein anderes Thema. Sie hatten auch Spiele, die sie tatsächlich auch so ein bisschen VfB-mäßig in dieser Saison gewonnen haben. Beispielsweise das Heimspiel gegen HSV, daran kann ich mich erinnern, da waren die Daten jetzt gar nicht so sehr auf Leipziger Seite. Hamburg hat für seine Verhältnisse und als Aufsteiger ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel in Leipzig gemacht. Das muss eigentlich mindestens unentschieden ausgehen. Am Ende holt es aber Leipzig mit 2-1. Das heißt, sie haben zum einen, wenn sie sich mal einen rausspielen, wie in Augsburg, dann sind sie nicht aufzuhalten, aber sie haben auch diesen Ergebnisfußball ein Stück weit wieder für sich entdeckt, den sie in der letzten Saison verloren hatten und aufgrund dessen sie ja dann den Europapokal verpasst haben. Die haben in der vergangenen Saison ja eigentlich echt, also sie sind ja oft in Schönheit gestorben, haben den Gegner dominiert, viele Chancen gehabt, keine gute Chancenverwertung gehabt und dann die Dinger hinten raus verloren. Ich glaube, das beste Beispiel ist der 34. Spieltag, wie sie das gegen den VfB verlieren. Und wenn sie das alles wiederfinden, dann sind sie natürlich auf dem besten Weg in den Europapokal. Ich denke auch jetzt schon, also dass man, wenn man auf die Bundesliga-Tabelle sieht, schon ausmachen kann, wer so die Top 6 am Ende sein könnten, in welcher Reihenfolge, das wird sich dann zeigen. Aber ich glaube, dass alles, was da Köln, St. Pauli, Hoffenheim, ich glaube nicht, dass die in diese Top 6 werden reinstoßen können. Da müsste eine Mannschaft schon eine richtige Krise an den Tag legen. Deswegen glaube ich, sehen wir zwei Vereine am Samstag aufeinandertreffen, die sich für den internationalen Wettbewerb qualifizieren werden im nächsten Jahr. Nicken, Jingle, Daten, Felix, Mahler.
Der Main VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Denn Felix ist nicht nur im World Wide Web unterwegs, sondern auch in den Datenbanken dieser Welt und hat was zu Leipzig rausgezogen.
Das spielt sich ja quasi ein Doppelpass, das World Wide Web und die Daten. Genau, also es ist Topspiel drin, wie es auch draufsteht. Wir fangen mal an mit den Bundesliga-Statistiken, die beiden Mannschaften bisher abgeliefert haben. Tore Platz 4 gegen Platz 7, 16-13 erzielte Tore. Torschüsse Platz 3 gegen Platz 2, 117-134, auch sehr stark. Gegentore Platz 15 gegen 16, was auch natürlich umgedreht auch wieder sehr stark ist, 9-7 nur. Wie ich vorhin auch schon gesagt, bei beiden beeindruckend, beim VfB haben wir es ja auch hervorgehoben, aber bei Leipzig noch mal ein bisschen mehr. Wenn man bedenkt, dass an Spieltag 1 6 der neuen Gegentreffer direkt schon kamen. Passquote Platz 5 gegen Platz 4, knapp 85% im Schnitt gegen fast 87% im Schnitt. Ballbesitz Platz 10 gegen Platz 2, das ist mal ein bisschen unterschiedlich, 48% nur in Anführungszeichen bei Leipzig, beim VfB 57% im Schnitt. Gesamtgewonnene Zweikämpfe Platz 2 gegen 10, da ist Leipzig gut dabei. Bei den Kopfballduellen Platz 14 gegen 7, beides nicht die Welt, aber der VfB besser unterwegs. Flanken aus dem Spiel ist der VfB weiterhin stark, Platz 2 beim VfB, Platz 16 bei Leipzig. Karten und Fouls brauchen beide nicht unbedingt, Leipzig sogar auf Platz 18, was die Karten angeht, der VfB auf Platz 12, auch wenn es nur ein Unterschied ist von 13 zu 15, also nur 2. Und Fouls geht wirklich um 1, Platz 11 gegen Platz 12, 84 Fouls haben die Leipziger getätigt, der VfB 83, also auch das absolut auf Augenhöhe. Laufdistanz Platz 16 gegen 10 ist beides nicht die Welt, da natürlich der VfB besser. Und wie so häufig, muss man leider sagen, in Sprints und intensiven Läufen der Gegner wieder besser. Platz 2 bei Leipzig bei den Sprints ist hervorzuheben. Der VfB da auf Platz 13 und in intensiven Läufen ist es Platz 8 bei Leipzig und beim VfB Platz 14. Und da ist ja seit ein paar Folgen ein bisschen einordne, sind immer so grob 13 Kategorien. 5-mal pro Leipzig, 4-mal ausgeglichen, 4-mal VfB ist auch da absolut ausgeglichen. Und das passt auch, nochmal ein kleiner Zusatz hier zu Chris' Aussage von vorhin. Leipzig hat weniger Torschüsse abgegeben mit 117 als zugelassen mit 120. Was die Bundesliga, Zitat, so formuliert, RBL ist ein merkwürdiger Tabellenzweiter. Aber die Punkte sind ja trotzdem da. Beim VfB ist es ein größerer Unterschied. 134 eigene Torschüsse und nur 91 zugelassen. Kommen wir zum Vereinsvergleich, Tabellenvergleich. Gesamtmarktwert Platz 5 gegen Platz 6, also weiterhin Mannschaften, die oben mitreden sollten. Platz 2 gegen Platz 3 in der Liga haben wir schon angesprochen, 19-18 Punkte. Heimtabelle Platz 5 bei Leipzig, Aussetzer VfB auf Platz 8 aktuell. Und ich hole es zum ersten Mal raus, die gute alte Expected Points Tabelle von Understat, die sagt sogar leichter Vorteil VfB, Platz 4 gegen Platz 3. Da wendet sich so minimal, was die Statistik angeht. Bisher nur 7 Auswärtsspiele bei RB, hat noch nicht die große Historie in der Bundesliga. 6-mal verloren und dieser eine VfB-Sieg letzter Spieltag in der vergangenen Saison. Aber, um das mit reinzunehmen, insgesamt sind es 4 Siege in Folge, weil die Heimspiele extrem gut liefen und daran haben ja auch das Pokal-Halbfinale sich gegen Leipzig durchgesetzt. Beide kommen mit dem starken Lauf. Leipzig 6 Siege und eine Remis in den letzten 7 Ligaspielen. Der VfB 6 Siege und eine Niederlage. Da ist der VfB gerade eh auf dem Weg, wieder einen Rekord zu egalisieren oder zumindest einen aktuellen Rekord zu egalisieren. 6 Siege in Folge gab es zuletzt in der Vizemeistersaison vor 2 Jahren. Aktuell sind es ja 5 Stück nach dem 2-1 gegen Mainz. Clubrekord bleiben die 8 Ligasiege, die am Ende zur Meistersaison oder Meisterschaft 2007 geführt haben. Ole Werner haben wir schon angesprochen, sind bei Kader und Ex-Spieler, hat nur eines seiner 8 Pflichtspiele als Trainer gegen den VfB verloren. wie gesagt, Kiel, Bremen, 5 Siege, 2 Unentschieden und eben 1 Niederlage, also gute Statistik. Hoeneß war Jugendtrainer in Leipzig, um den Ex-Charakter so ein bisschen rauszuholen. Sonst ist da nicht so viel zu holen. Im Kader von RB gibt es natürlich Timo Werner, aber der ist nicht mehr so richtig existent dort, habe ich so das Gefühl. Predlo gibt es beim VfB, Chabot und Demirovic auch, aber beide aus der Jugend. Also nichts wirklich Akutes oder Aktuelles, was Ex-Spieler angeht.
Kein ausgerechnet Potenzial, wolltest du sagen? Nee,
überhaupt nicht.
Danke dir, Felix. Doch sehr viele interessante Daten, wie ich finde. Auch gerade mit Blick auf die Sachen, die möglicherweise erklären, warum RB Leipzig da steht, wo sie stehen. Wie sieht's denn mit den Spielern aus? Philipp, du hast ja einen rausgesucht. Ich glaube, den Namen hast du vorher schon mal erwähnt. Also es gibt so ein paar Spieler, die haben richtig Potenzial.
Den präsentiere ich gerne nach einem sogenannten Jingle.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Jan Diomande, das ist mein Spieler, den man im Auge behalten muss. Zum einen, weil er letzte Woche eine überragende Leistung gebracht hat. Spieler des Spiels wurde, fast Spieler des Spieltags, 22 Punkte in der Kicker Interactive Ding geholt hat. Und ich habe ihn natürlich in meiner Truppe nicht aufgestellt.
Natürlich nicht.
Wie sich's gehört. Ja, diese Woche werde ich ihn aufstellen, ausgerechnet, wenn es gegen den VfB geht. Und mal schauen, was danach, ob er mich 22 kostet oder wie auch immer.
Da haben wir ja doch uns ausgerechnet.
Ja, genau. Und jedenfalls, Diomande ist ein Spieler, der, sage ich euch voraus, Richtung Saisonende 50 Millionen Euro wert sein wird und nicht die 20, die aktuell Transfermarkt für ihn auswirft. Überragende Physis, schnell, trippelstark, leider noch nicht die Abschlussqualität, die gemäß seiner sonstigen Fähigkeiten haben sollte, dann wäre er jetzt schon 50 wert. Ganz junger Kerl, zumindest sagt das sein Pass, das ist man ja immer, ist ja immer so ein bisschen schwierig bei den Jungs von da unten. Na, wissen wir alle, seit Silas, dass da nicht immer alles mit rechten Dingen zugeht. In Abidjan geboren, in interessanterweise US-amerikanischen Akademien groß geworden in Florida, dann nach Leganes gegangen, Spanien, und von dort zu Leipzig, 5-Jahres-Vertrag, rechter Flügel meist, wird ein Duell führen mit dem Sportskameraden Mittelstädt. Am Samstag, davon ist zumindest auszugehen, stand jetzt. Und ich bin sehr gespannt, ob man diesen jungen Herrn in den Griff bekommen wird. Denn wenn nicht, dann ist er in der Lage, jetzt schon, auch wenn er erst 18 ist, eine ganze Mannschaft auf seinen Rücken zu nehmen und einen Gegner alleine zu besiegen, wenn es sein muss. Und das ist hoffentlich an diesem Samstag nicht der Fall. Auch wenn es mich Punkte kostet für meine Kicker-Elf.
Ich wünsche dir an diesem Wochenende, dass du richtig getippt hast, was deine Mannschaft angeht, weil das würde bedeuten, dass du den Spieler zu Recht nicht reingenommen hast.
Ich bin bei Asan Ouedraogo, kam als Riesentalent schon vor einem Jahr zu 24 von Schalke zu Leipzig. Da bin ich lange verletzt raus gewesen, fast schon ein bisschen vergessen, dass der ja dahin transferiert wurde, glaube ich, für 10 Millionen um den Dreh. Ab Spieltag 4 wird es mittlerweile immer in der Startelf gewesen, wenn auch selten komplett durchgespielt. Immer noch nur 19 Jahre alt, also das spielt halt voll in die Kerbe rein, die wir da haben. Und der Typ ist einfach vom Athleten her brutal, physisch, technisch, der Typ ist top, und er zeigt jetzt mittlerweile auch, er kann es zeigen, weil ja eigentlich nur die Verletzung, die ihn aufgehalten hat, 2 Tore und 2 Vorlagen in den 8 Ligaspielen, trotz seiner Position raus aus dem zentralen Mittelfeld, bisschen offensiver interpretiert und hat jetzt auch in Cottbus nicht gespielt. Ich würde mal tippen, rausrotiert, und sehe auch die Chance dann echt mal hoch, dass einer von meinen Player to Watch auch in der Startelf steht gegen VfB. Wirklich ein interessanter Mann, wäre, glaube ich, für den VfB damals auch interessant gewesen, da dann Leipzig einen Zuschlag bekommen. Jetzt endlich nach Verletzung kann er das zeigen, was er in sich hat.
Ja, ihr habt so ein bisschen die jungen Supertalente rausgezogen, die es ja in dieser Mannschaft schon immer gab. Schon seit sie in der Bundesliga spielen, sind sie wirklich da auf diesem Level unterwegs. Ich habe einen, der so ein bisschen für die Konstanz steht bei RB Leipzig, das ist Christoph Baumgartner, der österreichische Nationalspieler, der den tatsächlich auch in dieser Saison schon wichtige Punkte geholt hat. Das ist so ein absoluter Matchwinner-Kandidat, auch wenn es nicht läuft. Gerade in diesem Spiel gegen den HSV, was ich vorher kurz erwähnt habe, dass sie 2-1 gewonnen haben, hat er beide Tore erzielt. Das ist ein Spieler, ich mag solche Spieler mit dem Auge für das, was vor ihnen und neben ihnen so abläuft, mit Antizipationsfähigkeit, aber auch mit Abschlussstärke. Und die hat er übrigens auch schon mal im Trikot von der TSG Hoffenheim gegen den VfB gezeigt. Wenn ihr euch daran erinnert, da hat auch mal so einen richtigen Schlenzer irgendwo in der Nachspielzeit, ich glaube, das war noch Labbadia-Zeiten, hat er dann mal einen ausgepackt. So, das ist ein Spieler, dem musst du Grenzen aufzeigen. Dem musst du zeigen, und da wird dann vor allem dann auch das Zentrum gefragt sein beim VfB. Hier hast du heute nichts zu bestellen, und du kannst deine Sachen gegen den HSV gerne machen, aber hier heute gegen den VfB nicht. Wenn du Christoph Baumgartner ruhig stellst im Spiel, dann hast du ganz gute Chancen, da was zu holen, weil dann, klingt blöd, aber dann reduzierst du dich wirklich auf diese Flügelspieler, die ihr jetzt gerade beispielsweise hattet. Und das ist dann eben ein Thema dann vor allem für die Außenverteidiger. Aber wenn du es schaffst, Leipzig dahingehend zu minimieren, dass sie nicht auf verschiedenen Ebenen, oder wie David Scheu seines Zeichens Ex-Fußballtrainer sagen würde, mit verschiedenen Mitteln den Torerfolg suchen. Wenn du da eben einen Weg oder den anderen Weg rausnimmst, dann hast du da schon viel gewonnen, und dann kannst du dich da noch ein bisschen besser drauf einstellen. Und ich bin sehr gespannt, letzter Punkt, bin generell sehr gespannt, ob die VfB-Defensive, die wir in dieser Folge auch so gelobt haben, auch zu Recht gelobt haben, ob die dort bestehen kann, weil das wird so ein bisschen der erste richtige, wie hast du gesagt, Lackmustest für die Abwehr.
Ich habe so richtig einen Flashback gerade gehabt, wie so ein Déjà-vu.
Ja?
Ja. Ich schwöre Stein auf Bein, ohne es genau zu wissen, wenn ich jetzt in den bald 380 Folgen, die wir gemacht haben, mir die ganzen Sheets nochmal vor Augen führe, in allen Spielen, wo der VfB Stuttgart gegen eine Baumgartner-Mannschaft gespielt hat, Christian Pavlic den Herrn Baumgartner als sein Player to watch auf die Liste kommen. Ich glaube, er ist so eine Art Bias. Er ist da irgendwie.
Ja, muss gestehen, dieses Tor, was er damals für Hoffenheim geschossen hat, und das war eine wirklich miese VfB-Zeit. Also das war ja so auch wirklich die Labbadia-Abstiegskampf, was soll uns eigentlich noch retten, Zeit. Und da weiß ich noch, das war so ein richtig räudiges Spiel unter der Woche, wo du durch, weiß gar nicht, Endo sogar lange 1-0 führst und hinten raus durch Baumgartner und Kramaric zwei Traumtore verlierst. 2-1 nach Hause fährst, und das war ein Abend, der hat mich sehr geprägt.
Das hat ihn schwer getroffen. Ja.
Da gab es mal ein 2-1, da gab es das 2-2 in der Labbadia, und ich glaube beim Baumgartner vor allem auch, dass ein Christian Pavlic gejubelt hat, als Xavi Simons zu Tottenham ist, weil ich glaube vor allem das hat ihm brutal geholfen.
Absolut, sonst hätte ich den vielleicht genommen.
Ich kann zumindest zu Christian Pavlic Entschuldigung anführen, er begründet es jedes Mal sensationell gut und neu, ja, auch wenn er jedes Mal dasselbe.
Das ist alte Deutsch-LK-Schule.
Ja, ja, hervorragend.
Immer Texterörterung nehmen, egal welches Thema kommt, gut begründen, Thesen, Gegenthesen, und am Ende reicht's schon irgendwie.
Ich fühle mich sowohl perfekt informiert als auch unterhalten, Christian. Danke.
Auftrag erledigt.
So, dann haben wir noch was wir für euch erledigen müssen.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Und zwar sind das die Tipps fürs Spiel. Leipzig gegen Stuttgart. Philipp Meisel hebt den Finger.
Es wird das erste seiner Art in der diesjährigen Pflichtspielsaison.
Das erste Unentschieden?
So. Ja. Okay. Ich tippe schon die ganze Zeit auf Unentschieden. Ja. Und irgendeiner kommt mir ständig dazwischen an diesem Samstag nicht, weil ich persönlich hinfahre und notfalls dafür sorge, dass da nichts mehr passiert, wenn es 2-2 steht, weil so geht's nämlich aus.
Finde ich okay. Ich möchte auch geschwind anfügen, weil es mir vorhin erst aufgefallen ist, nochmal, das ist das Duell der beiden jüngsten Mannschaften. Beide sind im Schnitt 24,6 Jahre alt, aber wir hatten gerade so viel 19- und 18-Jährige, dachte ich kurz, warte mal, kann man nochmal nachschlagen. Aber ich bin fast bei 2-2. Ich glaube, mein Kopf sagt mir auch unentschieden. Aber ich ende quasi, wie ich reingestartet bin, spiele dasselbe Spiel nochmal. Der VfB gewinnt mit 3-2.
Guter Mann. Ich bin auch genau da dazwischen. Ich habe mit meinen Unentschieden-Tipps, glaube ich, zuletzt ganz gute Erfahrungen gemacht. Deswegen gehe ich jetzt auch auf 2-2. Tatsächlich, irgendwie gehe ich auch in die Richtung. Wir haben, glaube ich, alle das Gefühl, es werden Tore fallen. Es wird ein schönes Spiel, glaube ich, auch für den sogenannten neutralen Beobachter. Und vielleicht wird es einfach mal Zeit für ein Unentschieden. Auch wenn ich Felix Mahlers Tipp durchaus noch ein bisschen mehr abgewinnen kann. Wie immer gilt für euch, zeigt uns, dass ihr besser seid als Messi und Meisel.
Ich sage auf einem Level.
Absolut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
kicktipp.de/meinVfB, da könnt ihr mitmachen und uns so richtig demütigen, was die Tipptabelle angeht. Und natürlich könnt ihr uns auch auf ganz vielen anderen verschiedenen Wegen kontaktieren. Daumen hoch geben, Sternchen geben, @meinVfB auf Social oder per Mail an info@meinvfb.de. Und übrigens, was Felix Mahler und ich auch ein bisschen eruiert haben in den vergangenen Tagen, ihr könnt auch auf Spotify kommentieren. Da möchte ich ganz gerne...
Das Schöne ist dabei.
Und vor allem möchte ich das rauskramen aus der letzten Woche, aus unserer Istanbul-Folge. Schöne Grüße an Daniel Köppen. Der hat nämlich auf Spotify völlig zu Recht kommentiert: Herr Pavlic verwechselt die ganze Zeit Martin Skrtel mit Milan Skriniar. Und das ist natürlich ein Volltreffer.
Keiner sagt was.
Ja, und ich hatte schon bei der Aufnahme irgendwie die ganze Zeit letzte Woche gesagt, ja, irgendwas hast du da ständig, du hast gerade irgendwas in den Topf, aber das wird schon, das versendet sich. Aber
nicht Daniel bei
Daniel Köppen. Auf Spotify nicht.
Viele Grüße an der Stelle, völlig richtig. Ich ziehe den Hut und sag an der Stelle nur Skrtel oder Skriniar, Hauptsache slowakischer Nationalspieler. Leute, gehen wir ins Wochenende.
So ist es.
Viel Spaß euch da draußen, wenn ihr nach Leipzig reist. Wenn nicht, dann wünschen wir euch auch so ein schönes sonniges Wochenende. Soll, glaube ich, auch gutes Wetter hier unten im Südwesten geben. Und dann hören wir uns nächste Woche. Philipp ist wieder international.
Stuttgart international. Ja, so ist es. Wir werden natürlich für euch auch gegen Feyenoord vor Ort sein. Wir werden wieder unseren Countdown-Livestream anbieten. Werden aber natürlich auch euch Podcasts Material präsentieren, wie ihr das gewohnt seid, und freuen uns auf diese nächste internationale Aufgabe, die auf den VfB Stuttgart wartet, auch im Hinblick auf das, was wir heute sehr breit diskutiert haben, nämlich den sich andeutenden Lerneffekt bei Sebastian Hoeneß und seiner Truppe.
Ich würde sagen, Deckel drauf, Herr Mahler.
Deckel drauf. Ich freue mich auf am Mittwoch wieder jetzt quasi am Mischpult. Und das wird das nächste spannende Spiel. Also Leipzig wird das erste richtige Topspiel, und auch Rotterdam ist wahrscheinlich mit das schwerste Heimspiel in der Europa League, was der VfB zugelost bekommen hat. Das wird eine Geschichte.
Herr Meisel?
Tschüssikowski.
Bis nächste Woche. Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlic, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.